Wenige Stunden ist es her, als ihr Leben völlig aus den Fugen geraten ist. Gestern Abend war noch alles ganz normal. Gemeinsam mit ihrem Mann ist die junge Frau zu Bett gegangen. Am Morgen war dann alles anders. Ihr Mann liegt neben ihr. Er bewegt sich nicht, atmet nicht und hat auch keinen Puls. Auch Notarzt und Rettungsdienst können nichts mehr für ihn tun. Er ist in der Nacht völlig überraschend verstorben. Keine bekannten Vorerkrankungen, keine Anzeichen, nichts. Umso größer sind die Fragezeichen, die alle Familienmitglieder jetzt haben. Nachdem das Kriseninterventionsteam sich verabschiedet hat und das Bestattungsunternehmen ihren Mann mitgenommen hat, bleibt die junge Frau mit einer Frage zurück. Warum? Für sie ist klar, dieser Frage möchte sie auf den Grund gehen. Sie will wissen, was passiert ist. Aber ist das so einfach? Lässt sich diese so wirklich häufig gestellte Frage nach diesem Warum überhaupt beantworten? Darüber möchte ich heute mit meinem Gast sprechen. An ihn und seine Kolleginnen und Kollegen werden genau solche Fragen immer wieder herangetragen. Heiko Besenfelder ist rechtsmedizinischer Präparator am Rechtsmedizinischen Institut in Freiburg. Er unterstützt Ärztinnen und Ärzte bei der Leichenschau und dabei, nach genau diesen möglichen Ursachen für Todesfälle zu suchen. Heiko beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema Tod. Vor seiner Tätigkeit in der Rechtsmedizin war Heiko Bestatter und hat sich unter anderem auf die würdige Aufbereitung Verstorbener spezialisiert. Ich spreche mit Heiko darüber, warum er sich für den Job in der Rechtsmedizin interessiert, ob er die Frage nach dem Warum beantworten kann und ob sein Beruf seinen eigenen Blick auf das Thema Tod verändert hat. Wir sprechen über schwere Fälle und das, was Heiko von seiner Arbeit mit nach Hause nimmt. Mein Name ist Florian D. Weber. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr in diesen Podcast reinhört und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge mit Heiko Besenfelder. Und plötzlich Krise. Eigentlich ist es erstmal dein Büro, ein ganz normales Büro, aber es ist ein Büro an einem besonderen Ort. Wir sind im Institut für Rechtsmedizin in Freiburg und du arbeitest hier. Und genau, also vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ich freue mich vor allem, weil das eine Perspektive ist, mit der ich in der Krisenintervention immer so ganz am Rande zu tun hatte. Ich habe dir gerade schon erzählt, ich war noch nie hier in der Rechtsmedizin vorher. Und trotzdem ist es immer mal wieder ein Thema, was bei uns aufkommt. Da bin ich total gespannt auf deine Perspektiven. Aber möchte erstmal an einer ganz anderen Stelle anfangen. Ist Tod für dich einfach nur Arbeit?
Erstmal schön, dass du da bist. Ja. Herzlich willkommen in der Rechtsmedizin. Und Tod ist für mich eine Arbeit, ja, die ich ein Stück weit auch ganz gut trennen kann. Ja. Also ich kann in der Tätigkeit in der Rechtsmedizin das ganz gut abgrenzen, wie wenn ich jemanden kannte, ja, und der dann verstorben ist. Das bekommt für mich, und wenn es nur die Kassiererin ist vom Edeka an der Kasse, bekommt das für mich ein ganz anderes Bild, wie hier das Anonyme von den Leuten.
Gab es mal Schnittmengen, wo du beides hattest, also wo du jemanden hattest, den du kanntest auch hier in der Rechtsmedizin?
Also tatsächlich, nee, das hatte ich hier nicht. Ich hatte schon das von einem Bekannten, dem sein Kind quasi verstorben ist, wo das Ganze relativ nah kam und auch näher an mich ran, wo ich gemerkt habe, ja, es wird belastender. Und wenn das jetzt so wäre, dass hier jemand herkommen würde, den ich kenne, würde ich auch echt schauen, dass ich damit nichts zu tun habe und würde mich da auch echt rausnehmen aus der Arbeit hier und das auch so hier mitteilen, ja, und schauen, was ich, wie ich damit umgehen würde. Auf jeden Fall würde ich es nicht machen und würde es auch nicht sehen wollen.
Mhm. Das heißt aber, die Möglichkeit gibt es hier. Also es ist nicht so, dass du dann das machen musst, weil man sagt, hey, das ist dein Arbeitsplatz und jetzt reiß dich zusammen, mach das. Sondern es gibt schon die Möglichkeit, hier auch Nein zu sagen.
Definitiv, ja. Man muss ja einfach auch ganz klar schauen. Das ist ja hier alles sehr professionell und fachlich. Und ab dann, wenn Emotionen reinspielen, ja, dann verliere ich den Blick auch damit drauf.
Ja, interessant, ja, tatsächlich.
Und da muss ich auf mich auch Acht geben. Ja. Das ist, ich bin ja dann auch jemand, der trauert und der da jemand verloren hat. Ja. Oder jemand, den er kannte. Ja. Und nee, das würde ich so nicht tun. Ja,
ja umso besser, wenn es natürlich noch gar nicht der Fall ist. Da hätte ich jetzt tatsächlich so einfach von meinen Annahmen, mit denen ich jetzt auch hierher gekommen bin, gedacht, dass das garantiert schon mal passiert ist. Weil du machst es ja auch nicht erst seit 2 Jahren. Vielleicht springen wir da mal rein, wie du überhaupt hier gelandet bist.
Wie ich hierher gelandet bin, ja. Also ich habe irgendwann angefangen, ich hatte schon immer einen Spleen für komische Berufe, wenn man so sagen kann. Ja. Und ich habe damals quasi mein Zivi gemacht in der Psychiatrie, auf der Suchtstation, habe dann noch kurze Zeit weiter gejobbt in einer anderen Klinik, auch in einer psychiatrischen. Habe dann ein bisschen als Türsteher noch gejobbt, ja. Und bin eines Morgens, habe ich gesagt, ich möchte mich mal ausprobieren als Bestatter. Habe dann ein Praktikum gemacht beim Bestatter und habe da relativ schnell festgestellt, das ist absolut nichts für mich. Und das sind jetzt, ich glaube mittlerweile sind es 22 Jahre, wo ich in dem Totengewerbe bin. Habe mich dann so ein bisschen spezialisiert, habe dann, obwohl ich ja gesagt habe, der Bestatter ist nichts für mich, habe mich dann doch umentschieden. Und habe mich dann so ein bisschen drauf spezialisiert, so auf die offene Abschiednahme am Sarg, also bei Verstorbenen, die einfach durch Krankheit gezeichnet sind oder durch Unfallgeschehen. Und so kam das dann. Und dann war es, glaube ich, 2014, wo in Würzburg eine Stelle frei war als Präparator, auf die ich mich auch beworben habe und dann da bis 2023 dann in Würzburg war und dann habe ich hier nach Freiburg gewechselt in meine Heimat zurück.
Wie kam das, dass du damals gesagt hast, obwohl du eigentlich ganz klar formuliert hast, gerade ein Bestatter, das ist es auf keinen Fall, dass es dann doch Bestatter wurde?
Ja, erstmal war es halt so, die erste Berührung mit dem Tod, die war ganz anders, wie ich sie mir vorgestellt habe.
Weißt du noch, wie du es dir vorgestellt hast?
Also ich dachte, das wäre was ganz Besonderes. Also, was ganz Besonderes ist es, aber ich hatte halt so ein Bild wie aus dem Fernsehen im Kopf, ja, und hatte, dann weiß ich noch, und das war halt die erste Abholung, das war im obdachlosen Milieu oder wohnungslosen Milieu, die dann in so einer Baustelle, an so einer Baustelle waren und da lag dann der Verstorbene im Bad und seine Freunde haben den da 2 Tage liegen lassen, so ganz normal drüber gestanden. Und das war für mich total schockierend. Ja, also ja, diese klar. Welt, da ist ein Verstorbener, das hat die nicht wirklich interessiert, auch sicherlich dem Rausch geschuldet und der Abhängigkeit. Und dieser Umgang damit, das war für mich total befremdlich, wo ich gedacht habe, lieber Gott, was mache ich hier? Ja. Und dann habe ich aber auch relativ schnell beim Bestatter gemerkt, dass es auch andere Sachen gibt, wo das total schön ist, wo die Familie mit dabei ist, wo die Oma zum Beispiel im Pflegeheim verstorben ist und wo das Ganze auch so was Würdiges und Pietätvolles hat. Und dann kam natürlich auch ein Stück weit noch die Neugier dazu. So kam das dann und daraus sind dann viele Jahre geworden. Und dann war halt immer so der eine Punkt, dass ich mich da auf diese hygienische Totenversorgung mit spezialisiert habe und dann auch gemerkt habe, ich komme irgendwann auch so an meine Grenzen, ja, so mit Verletzungen. Und dann habe ich 2004, meine ich, ja, habe ich ein Praktikum gemacht in der Rechtsmedizin, auch hier in Freiburg. Ja.
Du kommst ursprünglich aus Freiburg
und bist dann
einfach beruflich oder aus anderen Gründen nach Würzburg gegangen, richtig?
Genau, ich bin beruflich damals tatsächlich wegen der Arbeit in der Rechtsmedizin nach Würzburg gegangen. Und Freiburg ist meine Heimat. Ja. Und das hat mich schon immer also fasziniert damals. Ich weiß noch, die 2 alten Kollegen, die hier gearbeitet haben, das war einfach beeindruckend, was die gemacht haben, was die auch für ein Wissen hatten. Und das wollte ich werden. Ja. Und dann habe ich zwar gemerkt gehabt, dass es gar nicht so einfach ist, auch eine Arbeit zu finden in diesem Bereich, also gerade in der Rechtsmedizin. Und dann habe ich mich weiterhin halt spezialisiert auf diese Abschiednahme, ja, nachdem ich dann hier auch die eine oder andere Fertigkeit mitbekommen habe, wie das Nähen gelernt habe, ging das dann halt immer weiter, aber immer mit dem im Hinterkopf, Rechtsmedizin, das wäre meins, das finde ich spannend, das würde ich gerne machen. Ne?
Aber das heißt, du warst Bestatter und hast dann in deiner Zeit als Bestatter einfach in der Rechtsmedizin ein Praktikum gemacht?
Genau.
Und da dann einfach ganz andere Skills nochmal gelernt, die du dann aber wieder mitnehmen konntest in den Job als Bestatter, richtig?
Genau. Also ich war dann insgesamt 2-mal 2 Wochen in der Rechtsmedizin als Praktikant. Und klar, da hatte man das eine oder andere dann mitbekommen. Klar, man konnte nähen, man hatte auch ein Gefühl, wo kommen denn auch Flüssigkeiten her oder was könnte auch ein Problem werden. Und genau, das habe ich dann mit an die Hand bekommen.
Ja. Das hat dir, wie ich finde, ich sage erstmal jetzt einfach interessanten Spitznamen eingebracht oder eine interessante Berufsbezeichnung, auf die ich gestoßen bin, als ich mir angeguckt habe, was du so machst. Du bist als Romantiker des Todes bezeichnet worden.
Ja, das war damals ein Journalist, der, wie soll ich sagen, sehr einfallsreich war mit seinen Bezeichnungen. Und der hatte mich Romantiker des Todes genannt. Ja.
Aber es ist doch eigentlich... Also man kann jetzt darüber streiten, ob man jetzt diese Bezeichnung gut findet oder ob man die vielleicht auch ein bisschen geschmacklos findet. Das möchte ich gar nicht bewerten. Aber der Gedanke, den er hatte, das ist eigentlich ein ganz interessanter, oder? Denn tatsächlich passen Tod und Romantik ja irgendwie im ersten Moment nicht zusammen. Zumindest nicht, wenn man an Angehörige denkt, wenn man an Hinterbliebene denkt. Ja, ich glaube, das Letzte, was die sagen würden, wenn man sagt, na, womit würde er das beschreiben, ist Romantik. Das wird wahrscheinlich niemand so beschreiben. Und trotzdem, du hast gerade Abschiednahme angesprochen, ist das ja ein total wichtiges Thema. Und dem vielleicht auch so genau diesen Touch von Romantik zu geben oder von irgendwas, was auch noch was Schönes sein kann, ist ja eigentlich ein ganz interessanter Gedanke.
Also der Gedanke ist definitiv interessant. Ja? Aber also ich finde auch, der Romantik ist nicht ganz passend, wie du auch schon sagtest. Ja. Es ist schon was sehr Spezielles und auch eine hohe Verantwortung, die man da hat. Ja. Aber den Ausdruck Romantiker, der widerfahrt mir ein bisschen.
Ja. Es ist aber spannend, dass er immer noch kursiert. Irgendwie ist jetzt ja kein ganz neuer Artikel gewesen, der ist schon ein paar Jahre alt, den ich da gelesen habe, glaube ich.
Ich meine auch 2014.
So habe ich es auch im Kopf, genau.
Müsste das gewesen sein, ja. Ja, das war damals ein Journalist, wie gesagt,
der
extrem einfallsreich war. Und sagen wir mal so, ich musste auch erst mal schlucken ein Stück weit, wo ich es dann gelesen hatte. Und dachte, ja. Naja, aber jetzt ist es so.
Ja. Hast du mal Rückmeldungen dazu bekommen? Außer jetzt von mir, der hier sitzt und sagt, habe ich gefunden.
Ja, also tatsächlich, klar, im Bekanntenkreis hat man immer wieder, da hat man geschmunzelt über den Ausdruck. Und ja, immer wieder kam das dann, dass da jemand mal nachgefragt hatte, wie es zu diesem Romantiker kam.
Ja. Ja, also was mich an diesem Gedanken wirklich... Was ich an diesem Gedanken schön finde ist, und da kann ich dir vielleicht jetzt so einen ganz kurzen Einblick in unsere Arbeit geben, wirklich mit der Krisenintervention für uns, enden solche Einsätze ja ganz, ganz häufig damit, dass Kolleginnen, Kollegen oder ehemalige Kolleginnen, Kollegen von dir kommen mit einem Bestattungsunternehmen und den Leichnam, die verstorbene Person mitnehmen. Und das ist für uns ja ganz häufig ein Ende des Einsatzes. Das ist nicht immer so, aber ganz häufig ist das nochmal so ein Moment, wo wir in der Krisenintervention merken, da ist schon nochmal gut, wenn nochmal jemand da ist, weil das macht es ja nochmal so richtig greifbar. Da geht die Person dann wirklich. Und ab dann setzen Bestattungsunternehmen an oder in anderen Fällen eben auch die Rechtsmedizin. Und was bei uns ja dann total oft bleibt, sind die Fragen, warum? Und der Druck, der lastet ja letztendlich dann ganz häufig auch auf euch, oder? Dieses Warum herauszufinden.
Also das ist tatsächlich was, wo ich mir gar nicht mehr stelle, die Frage, warum. Mhm. Ja. Oder ich probiere auch manche Sachen auch nicht mehr zu verstehen. Ne? Also man hatte immer gerade, warum macht jemand sowas? Das kann ich nicht. Ich kann mich in den Menschen nicht reinversetzen. Es kommt ja immer auch drauf an, was natürlich passiert
absolut,
ist.
Absolut, ja. Ganz klar. Ja.
Aber ich kann mich nicht reinversetzen, warum sich jemand stranguliert hat oder warum sich jemand entschlossen hat, vom Leben zu gehen. Das kann ich nicht und es würde auch nicht funktionieren. Und Antworten finden, das geht nicht. Nee.
Ist das trotzdem so eine Erwartung, die manchmal an euch herangetragen wird? Also gerade wenn wir beispielsweise, das typische Szenario ist ja, dass ein Leichnam beschlagnahmt wird von der Polizei. Und dann kommen bei Angehörigen ja sofort die ersten Fragen. Ja, was heißt das jetzt? Ja, das heißt tatsächlich, so leid uns das tut, sie können jetzt nicht mehr zu ihrem Angehörigen hin, weil die Polizei den beschlagnahmt hat. Das heißt, der wird jetzt natürlich an einen Ort gebracht, wo trotzdem darauf aufgepasst wird. Und das ist ja alles, das läuft ja nach sehr strengen Kriterien ab und so weiter. Aber sie können nicht hin und sie werden wahrscheinlich auch morgen und übermorgen nicht hin können, weil eben dann, und wir sprechen häufig von weiteren Untersuchungen, also was dann die Obduktion meint, durchgeführt werden. Und die Frage, die dann uns gestellt ist, ja, finden, oder die uns gestellt wird, finden die dann raus, warum er jetzt verstorben ist? Ist das was, was bei euch auch ankommt, so quasi, dass Angehörige diese Frage haben und an euch quasi schon herantragen, ihr müsst jetzt herausfinden, was passiert ist?
Also mit Angehörigen ist das eigentlich nicht der Fall. Dadurch, dass wir mit Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten, also in dem Fall die Polizei und die Staatsanwaltschaft, und die Polizei natürlich gewisse Fragestellungen hat, warum passt die Auffindesituation damit zusammen? Mhm. Ist es so, dass die Angehörigen nicht, das gibt es zwar schon auch, dass die Angehörigen hier anrufen und dann noch Fragen haben, aber die dürfen wir nicht, beziehungsweise die Ärzte dürfen die Fragen auch gar nicht beantworten. Ne?
Ah, ganz grundsätzlich?
Ganz grundsätzlich nicht. Das ist ja erstmal mit die Verschwiegenheit, also die Schweigepflicht. Und das, die Anfrage macht ja die Staatsanwaltschaft, oder beziehungsweise das Gutachten möchte die Staatsanwaltschaft, und die fragen dann schon mal nach. Mhm. Ja. Aber für die ist es halt oftmals auch so, wenn klar ist, dass keine Fremdbeteiligung war, dann hat sich das auch ganz oft schon erledigt, der Fall. Ja. Es gibt dann natürlich auch Fälle, wo die Ärzte was finden, zum Beispiel einen Herzfehler, der auch genetisch vererbt werden kann, ja, wo man dann der Ermittlungsbehörde mitteilt, dass man da vielleicht die Familienmitglieder sich mal untersuchen lassen sollten.
Okay.
Also das ist das Einzigste. Mhm. Es gibt aber auch natürlich den Fall, wo die Justiz nicht ermittelt, wo die Leute eine Privatobduktion
genau.
haben
ja.
wollen.
Das wäre ja. jetzt genau die Anschlussfrage gewesen. Okay. Es gibt ja genau diese zwei Wege, wie man bei euch landen kann quasi. Also entweder ist es tatsächlich eine nicht geklärte Todesursache, und das ist dann von den Ermittlungsbehörden. Das ist so der eine Weg. Und das andere ist, erinnere mich da an einen Einsatz, da waren wir tatsächlich auch bei einem jungen Paar, wo der Mann unerwartet verstorben war und sowohl seine Mutter als auch seine Frau von Anfang an ganz entschlossen waren, das rausfinden zu wollen. Und das finde ich, also das sind Fälle, die mir in so Einsätzen auch nicht immer ganz leicht fallen, weil ich dieses Bedürfnis, und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber dieses Bedürfnis absolut nachvollziehen kann. Du wachst morgens auf und dein Partner oder deine Partnerin lebt nicht mehr. Natürlich willst du wissen, warum.
Ja, ja.
Und dieses Bedürfnis kann ich absolut nachvollziehen, und zeitgleich sitze ich dann ganz oft da und stelle mir die Frage, Nummer eins, ändert es was, wenn du es weißt? Also das ist so das Erste, wo ich denke, klar, irgendwie kann man sich dann vielleicht rational herleiten, aber an der Situation ändert es gar nichts. Plus, könnt ihr die Frage überhaupt zur Zufriedenheit beantworten?
Also in der Regel findet man schon auch was, gerade wenn es gesundheitliche Probleme gab. Ne? Das kann man schon sehen. Oftmals ist es halt so, dass die Leute halt eine Klarheit haben wollen. Hätte ich was merken müssen? Mhm. Liegt die Schuld bei mir? Hätte ich zum Arzt gehen müssen mit ihm? Ja. Und ja. mit da zu wissen, dass da was Gesundheitliches war, wo man hätte nichts mehr machen können,
ja. ja,
nimmt es einem ja auch ein Stück weit Last und Schuld oder Schuldgefühle.
Ja,
das würde ich...
Ja.
So, also das ist oftmals so das, was die Leute berichten. Und wenn wir zum Beispiel auch einen Anruf kriegen, dass eine Familie sich entschlossen hat, dass sie gerne jemand obduzieren lassen möchte, und da haben wir ein Formular auch im Internet, wo die Leute quasi draufschreiben, kurz die Anamnese, was passiert ist. Und da ist das eine ganz häufige Frage. Hätte ich es merken können, oder hätte man es merken können,
ja,
oder hätte
okay.
man da reagieren können. Ne? Oder was auch ganz häufig ist bei den Privatsektionen, gerade wenn jemand alleine verstorben ist oder auch eine Suizidhandlung war, das kann nicht sein. Der war wie ja, immer,
absolut.
ich hätte es merken müssen, der war nicht suizidal, und das kann nicht sein, da muss einer nachgeholfen haben. Ja. Das liest man auch immer wieder in diesen Anamnesen, was die Leute schreiben. Ne? Oder kriegt man auch mit in ja. Gesprächen oder über die Bestatter, ja, dass die Angehörigen sagen, da stimmt was nicht. Der hatte nie die Zeitung so da liegen, ja, oder dass der sich nachts kocht, das ist untypisch. Das
finde ich ein unglaublich spannendes Thema. Ich weiß nicht, aus wie vielen Einsätzen, Heiko, ich dir erzählen könnte, wo natürlich das die allererste Reaktion war. Also auch Also genau das, was du beschrieben hast, ne? Das kann nicht sein aus dem, dem, dem und dem Grund. Und das ist schon total erstaunlich, was Menschen plötzlich wahrnehmen, was irgendwie anders war. Was aber natürlich, glaube ich, ganz häufig auch diese so eine Schutzreaktion ist, um sich damit auch vielleicht gar nicht noch mehr auseinandersetzen zu müssen. Ne? Also diese Frage nicht noch häufiger zu stellen, hätte ich was merken müssen. Mhm. Weil da muss man ganz ehrlich sein, das ist schwer, oft sowas zu merken. Also es gibt ja nicht so das eine hundertprozentige Anzeichen. Und das ist ja auch, was ihr hier gar nie finden könnt. Es gibt ja nicht so diesen einen hundertprozentigen Auslöser in den meisten Fällen, sondern das ist wahrscheinlich ganz oft multifaktoriell auch, oder?
Also definitiv. Es gibt natürlich schon, als gerade wenn man das jetzt aus der Sicht sieht, dass man sich ein Verstorbener untersucht wird und dann ein Suizid vorliegt. Und da kommt immer drauf an, wie ein Suizid begangen worden ist, gibt es natürlich schon Anzeichen, die dann wieder darauf hinweisen, dass das selbst beigebracht worden ist. Ja, also wo man das einfach nochmal unterlegen kann, wie zum Beispiel Probierverletzungen, wo man einfach oberflächlich schon mal probiert, zum Beispiel mit scharfer Gewalt. Und auf so Sachen wird dann schon geachtet. Aber jetzt rein von der Denkweise her ist es natürlich unheimlich schwierig, wie du schon sagtest. Also ich kann bei dir nicht in den Kopf reinschauen. Genau. Und deine Gedanken oder das, was dich plagt oder beschäftigt, das kann ich vielleicht anhand deiner Mimik so ein bisschen ausmachen. Also wenn man, aber ich kann das nicht merken. Ne? Also
und das sind aber doch dann Situationen, wenn man jetzt nochmal bei diesem privaten, bei diesem eigenen Wunsch nach einer Klärung, also eine privat angeordnete, ist ja nicht angeordnet, aber bei einer privaten Option bleiben, dann ist das der Punkt, wo ihr doch irgendwann dann auch mit den Angehörigen Kontakt aufnehmen müsst und aber gar nicht so diese eine zufriedenstellende Antwort habt wahrscheinlich.
Ja, das würde ich so nicht sagen. Also es ist natürlich so, wenn jemand tot in der Wohnung liegt und man sich nicht vorstellen kann, und der war immer gesund und der war jeden Morgen schwimmen und der war joggen, und man dann doch tatsächlich eine schwere Herzerkrankung, dann hat man ein Stück weit Klarheit schon, dass es das Herz war.
Okay, verstehe.
Wiefern das für die Angehörigen genugtuend ist, das kann ich nicht sagen.
Ja, klar.
Und da ist aber auch ein ganz guter Punkt, dass ich das ja gar nicht machen muss. Also diese Gespräche mit den Angehörigen, was sowas angeht, das ist nicht meine Tätigkeit, das macht ein Arzt, der das dann auch erklärt, weil einfach auch viele Folgenfragen dann kommen und irgendwann wär's bei welcher auch raus.
Ja. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nochmal eine ganz interessante Perspektive eben. Also wie spricht man mit den Angehörigen? Also angenommen, die kommen wirklich mit der Erwartung, dass ihr jetzt rausfindet, dass es kein Suizid gewesen sein kann, sondern dass irgendeine Fremdeinwirkung vorlag und ihr schließt es aber natürlich aus. Dann erfüllst du natürlich in dem Moment gar nicht den Wunsch der Angehörigen. Ja, ja. Und das ist, glaube ich zumindest, ist ein schweres Gespräch, weil die natürlich im Prinzip dann zum zweiten Mal durch diesen Prozess gehen. Ne? Also erst kriegst du mit, es ist jemand verstorben. Und dann klammerst du dich an diese Hoffnung. Und da gibt es auch zahlreiche Beispiele aus Einsätzen, wo Leute sich wirklich an das letzte bisschen Hoffnung noch klammern. Ich erinnere mich an einen Einsatz. Da waren wir mit der Polizei zum Überbringen einer Todesnachricht. Mhm. Und wir mussten... oder nicht wir, die Polizei musste irgendwann noch die unangenehme Frage stellen, ob es noch eine Zahnbürste oder eine Haarbürste gibt, um eine Identifizierung durchzuführen. Und das war total interessant. Bis zu dem Moment war das, würde ich sagen, ein sehr, sehr schweres Gespräch. Und kaum kam diese Frage nach der Zahnbürste, nach der Haarbürste, ist plötzlich Hoffnung aufgekommen. Und es war für die Angehörigen ein totaler Anker. Moment mal, das ist ja hier noch gar nicht hundertprozentig geklärt. Und dann sind wir natürlich auch in der unangenehmen Situation, irgendwie wieder erklären zu müssen, das stimmt, offensichtlich ist es noch nicht schwarz auf weiß nachgewiesen, aber Sie müssen schon davon ausgehen, wir wären nicht hier, wenn wir uns nicht sicher wären. Und da wird sich dann trotzdem an genau diesen Ast geklammert. Und das ist dann letztendlich ja das, was ihr in manchen Situationen einfach zerstören müsst, auch diese letzte Hoffnung, die noch irgendwie besteht.
Definitiv, ja, das ist... Aber sehr interessant, dass du das ansprichst, weil ich das auch schon am eigenen Leibe erfahren habe. Ja, also ich hatte damals meine damalige Freundin, der ihr Vater ist allein in den Urlaub gefahren nach Spanien oder war auf dem Weg nach Spanien und die war dann zu Hause. Sie hat den Vater nicht erreicht, hat sich aber auch groß nichts gedacht. Die Mutter, die mit ihrem neuen Lebensgefährten zu Hause war, hat es geklingelt an der Türe. Die Polizei war da und hat die Todesnachricht überbracht, dass Herr XY tot aufgefunden worden ist und in seinem Wohnmobil und das, und das Beileid gewünscht. Und ich habe mich dabei ertappt, auch, na, vielleicht ist das gar nicht.
Klar.
Und so einer meiner ersten Impulse war damals auch, ans Telefon zu gehen und zu schauen, ob ich ihn telefonisch erreiche. Ja. Und wie du sagst, dieser Ankerhaken, der ist schon da.
Ja.
Und da muss man schon auch schauen, ja, weil, wie gesagt, wenn man das aus dem eigenen erlebt hat, das ist schon, ne? Es könnte ja sein, ne?
Ich habe hier in diesem Podcast in einer Folge, ich weiß die Nummer gerade nicht mehr genau, den Fall auch beschrieben, ne? Also wie wir mitten in der Nacht, was ja auch das, also du kriegst es ja gar nicht eingeordnet als Angehöriger. Mitten in der Nacht stehen zwei Polizisten und zwei Leute vom Roten Kreuz bei dir vor der Tür, wollen rein und sagen dir, dein Sohn ist verstorben. Und natürlich war die erste oder eine der ersten Amtshandlungen, dass sie gesagt hat, kann gar nicht sein, ich habe doch vorher noch mit ihm telefoniert. So, und dann auch die Idee gehabt, ihn jetzt anzurufen. Und natürlich sitzt man da mit dem Wissen und der Erfahrung, es würde dir jetzt wahrscheinlich genauso gehen, aus was weiß ich wie viel Einsätzen oder Szenarien, die man eben schon kennt und weiß genau, ja, wenn du den jetzt anrufst, der wird nicht drangehen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber natürlich müssen die Leute das dann trotzdem machen. Und das ist einfach hart tatsächlich auch.
Ja, das stimmt, ja. Und das ist auch klar, mit einem Satz ist nichts mehr so, wie es mal war.
Ja, ja.
Und mit einem Satz kann man unheimlich viel zerstören. Und das Erste, was man halt macht, ist halt Gründe suchen, warum es nicht
total
so ist. Ja. Und oftmals kommt halt auch das Begreifen von Greifen, ne? Dass man einfach, man muss es sehen, und um es auch zu verstehen. Ne?
Ist das eine Erfahrung, die du gemacht hast, jetzt sowohl als Bestatter als auch jetzt in deiner Tätigkeit als Präparator?
Also tatsächlich, aber auch als Mensch oder als weder als der Tätigkeit. Das ist natürlich mal eine Vorstellung, und wenn man an einen offenen Sarg geht und irgendwie nicht die Vorstellung, wenn man das weiterspinnt als Vorstellung, was gewesen sein könnte, hatte er Schmerzen, hatte dies, jenes gehabt. Und man dann wirklich sieht, der liegt friedlich im Sarg. Ja, der hat ein zufriedenes Gesicht, der ist schön angekleidet, ist das natürlich was ganz anderes wie die Sicht, oh, der hatte jetzt einen Unfall, da ist ein Lastwagen draufgefahren, hat er noch leiden müssen.
Ja.
Also damit sind ganz viele Fragen auch beantwortet. Also auch für mich selber war das so in eigenen Fällen, wo ich gesagt habe, oh, der ist wirklich, sieht friedlich aus. Ja. Ja? Der Opa zum Beispiel, ja, schaut friedlich aus. Und in der Tätigkeit als Bestatter kann ich das eigentlich auch nur bejahen. Die Leute haben oftmals, wollten nicht an den Sarg, weil das irgendwie auch noch sich das, beziehungsweise was heißt wollten, das hat sich auch geändert in den letzten Jahren. Also früher war das einfach so, dass man oftmals gesagt hat, so eine Erinnerung behalten, wie er war. Das stimmt aber nur ein Stück weit, weil man hat eine Erinnerung und eine Vorstellung.
Ja.
Und in den Jahren, wo ich als Bestatter tätig war, war das schon so, dass man sagen konnte, dass so 70% nochmal hingegangen sind und Adieu gesagt haben. Was ja auch was unheimlich Wichtiges ist.
Ja,
man sieht da, der sieht friedlich aus. Er hat nochmal das angehabt, was er gern anhatte. Ich kann ihm vielleicht auch nochmal was mitgeben als Angehöriger persönlich und kann dem Körper auch nochmal mich verabschieden. Ne? Und das ist eine unheimlich wichtige Sache. Und gerade bei den Fällen erfahrungsgemäß, die eines nicht natürlichen Todes gestorben sind, einfach wo ein Unfall war oder ein Suizid oder irgendwas, da hat es, fand ich, war das noch wichtiger hinzugehen, ja, und einfach zu merken, hey, das fürs Begreifen, fürs Verstehen und gekoppelt halt auch mit diesem Bild, ja.
Ja.
Dieses, das sieht würdig aus.
Ja.
Und
Da hast du jetzt, finde ich, eine wunderschöne Brücke gebaut. Moderativ hätte ich es gar nicht besser lösen können, weil das ist ja genau, was du jetzt auch machst, wo du dich ja ein bisschen drauf spezialisiert hast als Präparator. Auch genau sowas wieder, ich weiß gar nicht, sagt man wiederherzustellen, solche Zustände? Oder wie bezeichnest du das selbst?
Also erstmal ist es eine hygienische, also eine Totenversorgung, was aber primär als Präparator falsch ist. Als Präparator ist eigentlich meine Tätigkeit bei gerichtlichen Obduktionen oder auch Privatobduktionen, dem Arzt zu assistieren oder den Ärztin, ja, richtig ausgedrückt. Und da geht es darum, quasi ein Gutachten zu erstellen, was der Körper hat, also was für Vorerkrankungen oder was für Verletzungen. Und da geht es primär nicht darum, die Abschiednahme am offenen Sarg. Das sind Tätigkeiten als Bestatter, wo ich hauptsächlich als Bestatter gemacht habe.
Ah, verstehe.
Immer wieder aber auch engagiert worden bin, auch in der Tätigkeit als Präparator, weil wir das auch anbieten, also gerade bei meinem letzten Arbeitgeber in Franken, wo wir einfach, oder hier auch, aber anbieten, Hilfestellungen zu machen. Also wenn Bestatter Probleme haben und da nicht weiterkommen mit Verletzungen, mit Kosmetik, mit auch Nahten, dass wir dann mit ins Boot kommen.
Verstehe.
Genau. Das habe ich aber mitgebracht, ein Stück weit aus meiner Tätigkeit als Bestatter, wo ich das so ein bisschen probiert habe zu vereinen, Präparator und Bestatter. Ja. Und da war es natürlich oftmals auch so, gerade in Franken, dass es natürlich naheliegend war, weil die Unfallopfer sind in die Rechtsmedizin gekommen.
Ja, klar.
Und das waren ja die Fälle, wo auch schwieriger waren, da mal eine Verletzung zu kaschieren oder so zu machen, dass es trotzdem ein würdiges Bild ist. Und da haben wir viel gemacht, klar. Da kam es immer wieder, dass wir da auch den Bestatter Hilfeleistungen gegeben haben.
Ja.
Oder Bestatter geschult haben. Das habe ich auch immer wieder gemacht dann.
Erinnerst du dich da an ein Beispiel, das dir im Kopf geblieben ist, wo du dann, also wäre dann wahrscheinlich auch eher noch Tätigkeit Bestatter, wo du dann auch erlebt hast, boah, das hat jetzt hier wirklich einen Mehrwert gebracht, weil hier jemand Abschied nehmen konnte, was sonst möglicherweise nicht möglich gewesen wäre, wenn man ihn einfach aus der Rechtsmedizin so übernommen hätte?
Also die Fälle gab es immer wieder, klar, dass man gemerkt hatte, also ohne meine Hilfe oder meine Fertigkeit, dass eine Abschiednahme nicht möglich gewesen wäre. Und das habe ich oftmals wahrgenommen auch als das ehrliche Dankeschön. Ne? Mhm. Eigentlich so, wo die Leute kommen und wirklich sagen, hey, danke, dass Sie mir das mit oder uns mit ermöglicht haben. Mhm. Und ich kann mich tatsächlich an einen Fall erinnern, da hätte es nicht funktioniert. Und das war damals, waren das eine Gruppe junge Männer, die in Frankfurt am Main zum Feiern waren. Und zwei von diesen jungen Männern sind dann noch tatsächlich auf die Idee gekommen, über den Main eine Abkürzung zu nehmen. Und das war dann so, dass einer es gerade so geschafft hatte, dann doch die Kraft verloren gegangen ist und der andere dann es nicht geschafft hat. Und den hatte man, ich meine, 10 Tage später erst gefunden. Mhm. Und der war natürlich durch den autolytischen Prozess schon extrem weit fortgeschritten. Mhm. Ja. Und da wäre man ohne diese Fertigkeit und diesen Erfahrungswert tatsächlich, hätte man sich da nicht mehr verabschieden können. Mhm. Auf jeden Fall nicht so verabschieden können, dass es auch ein würdiges Bild für den Vater oder für die Familie oder für die Mutter war oder für die Geschwister.
Ja.
Weil die Leute sich gar nicht vorstellen können auch, wie so ein Körper ausschauen kann nach einer gewissen Zeit. Und da hatten wir schon Fertigkeiten und Möglichkeiten und konnten das dann mindestens so machen, dass es würdig war.
Mhm.
Und für die Angehörigen auch ein stimmiges Bild, ohne ein erschreckendes oder ein schockierendes.
Ich glaube, das wäre dann tatsächlich auch kontraproduktiv. Ne? Also wenn du tatsächlich, du hast es vorher angesprochen, die Entscheidung, die du ja immer treffen kannst, ist, möchte ich mich verabschieden oder möchte ich mich nicht verabschieden? Die kann ja jeder Angehörige in der Regel selbst treffen, wenn man das Kinder mal außen vor lässt oder so. Aber was sie oft nicht wissen ist, was kommt auf mich zu? Und ich glaube, Tod hat was Abschreckendes irgendwie, weil ganz viele auch heutzutage, ich glaube auch, dass es besser wird, wie du es gesagt hast, aber ganz viele auch heutzutage noch ein Bild haben, dass Tod was ganz Schreckliches ist und den Menschen von jetzt auf gleich sofort verändert. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn das ein Tod im häuslichen Umfeld ist, der jetzt ohne Gewalteinwirkung, ohne einen Sturz und so weiter einherging, dann sind das ja häufig tatsächlich, dann ist das Bild von dem, was ich erwarte, schlimmer als das, was tatsächlich ist, weil das viel näher an dem ist, wie ich den Menschen noch gekannt habe. Aber in Fällen von Unfall, von 10 Tage im Wasser, da ist das ja komplett anders. Das ist, glaube ich, kann man sich gar nicht vorstellen. Und da, glaube ich, ist dann ganz gefährlich, sogar eine Verabschiedung zu machen, weil plötzlich produziere ich ja ganz aktiv noch Bilder, die dann möglicherweise ja noch im Gedächtnis bleiben. Und das will ich ja auf gar keinen Fall.
Ja, es tut auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, die Bilder, die man eh schon im Kopf hat, die aber halt in der Vorstellung sind, wenn man die Vorstellung, also wenn man es nicht kennt, kann man es sich auch nicht vorstellen.
Ja,
ne?
Ja.
die bekräftigt es natürlich ein Stück weit. Und da ist es schon, dass man da auch Schaden machen kann. Ja? Dass man sagt, eine Abschiednahme geht da, wo nicht gehen würde. Ja. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ja? Da hat man auch eine hohe Verantwortung.
Ja.
Und es ist natürlich auch immer so eine Sichtweise. Ja? Für mich würde ich viel öfter sagen, da geht eine Verabschiedung jetzt einfach nur auch durch meinen Beruf.
Na klar.
Wie jetzt für jemand, der damit nichts zu tun hat, der sagt, oh nee, das kann man nicht machen, auf keinen Fall, das können wir den Angehörigen nicht zumuten, wo ich sage, nee, das geht.
Ja, ich glaube, da muss man tatsächlich manchmal auch ein bisschen mehr Vertrauen in die Angehörigen haben, dass die das schon auch schaffen und glaube ich, doch mehr wegstecken, als man manchmal den Leuten zutraut. Auch das so ein ganz typisches Phänomen, finde ich, weiß nicht, wie oft ich das in diesem Podcast schon angesprochen habe, ist, dass man so den Leuten anfängt, die Selbstwirksamkeit so ein bisschen abzusprechen. Und gerade jetzt auch in solchen Situationen, ich habe das selten erlebt tatsächlich, dass Bestatterinnen, Bestatter das gemacht haben, sondern da erlebe ich tatsächlich viel mehr, dass sie sagen, gehen Sie nochmal hin, solange er in der Wohnung liegt. Und auch da wirklich die Zeit geben, dass die Leute nochmal hingehen können. Und das finde ich total sinnvoll, weil es abzusprechen ist aus meiner Sicht Quatsch. Die Leute können schon selbst entscheiden, ob sie das nochmal wollen. Und wenn es denen zu viel wird, ziehen die sich schon auch von selbst wieder zurück. Also da, glaube ich, ist es ganz wichtig, denen die Selbstwirksamkeit auch zu lassen.
Ja, was halt auch ein unheimlich wichtiger Punkt ist. Also gerade im Häuslichen, es geht jemand, der kommt nie wieder nach Hause.
Ja. Ja.
Und das ist ein, wir hatten es, du hattest es vorher schon mal angesprochen gehabt, das ist auch was ganz Besonderes. Ne?
Ja.
Also das ist der Moment, wo dann alles anders war, wenn man es nochmal mehr begreift und da auch nochmal hinzugehen und sich zu verabschieden, das ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Und die Leute, wie du sagst, die sind ja in dem Fall nicht vor den Kopf gestoßen, indem sie eine Todesnachricht kriegen, sondern sie waren ja auch mit dabei.
Ja.
Bei der Auffindesituation. Ja. Sie haben den Krankenwagen informiert. Sie haben mit der Polizei gesprochen, dann kamt ihr dazu. Die haben schon ganz viele Schritte weiter. Ja. Ja. Und in diesen Schritt jetzt zu nehmen, das wäre sicherlich nicht gut.
Ja, ja, habe ich tatsächlich so auch, zumindest erinnere ich mich nicht dran, nie von Bestatterinnen und Bestattern erlebt, sondern gelegentlich kommt es natürlich dann schon mal vor, dass Polizistinnen und Polizisten sagen, wollen Sie wirklich nochmal hin? Ich erinnere mich an eine Situation, da war es ein Waldunfall, wo man aber auch äußerlich nichts sehen konnte, wo aber natürlich der Polizist schon zu bedenken gegeben hat, dass er halt natürlich unter diesem Baum liegt, der ihn erschlagen hat. Also das muss man natürlich wissen. Und auch da hat es den Angehörigen total gut getan, das nochmal zu sehen. Auch tatsächlich den anderen Waldarbeitern hat es damals sehr, sehr gut getan, um auch für sich klar zu haben, dass sie nichts dafür konnten. Das ist jetzt halt ein Unfall gewesen. Und damals waren die Ermittlungen natürlich noch am Laufen. Aber das ist ein Unfall gewesen, den man so nicht hätte beeinflussen können. Wahrscheinlich schon irgendwie natürlich. Aber jetzt in der Situation ist es einfach so gekommen. Und da war es total wichtig, glaube ich, dass die das nochmal gesehen haben. Und dass die auch für sich ausschließen konnten, dass die den Fehler gemacht haben. Ja, und so weiter. Ja. Also das ist, darf man, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen.
Das denke ich auch nicht. Ich denke halt, dass da oftmals gerade die Leute, die abraten, die von sich selber ausgehen, ne, in dem Moment.
100%, ja, glaube ich.
Und
auch,
dass das auch eine ganz schwierige Nummer ist. Ja. Was ist jetzt gut für ihn und was ist gut für mich?
Ja.
Weil wenn ich natürlich mit einem Angehörigen als Betreuer oder als Polizist nochmal wohin gehe, wo ich weiß, das packt den jetzt nochmal richtig emotional, was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist.
Ja, na klar.
Das ja für mich, mit mir auch was macht.
Ich muss es auch aushalten.
Also wenn ich jemanden schreien höre, dann und das wirklich ein Schreien vom Herzen ist, dann beschäftigt mich das, dann bekomme ich Gänsehaut und das probiere ich ja so ein bisschen auch von mir wegzuschieben.
Ja.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ja. Handle ich da jetzt für mich in dem Fall oder handle ich für den Angehörigen?
Ja, das ist
schwierig, ja?
Schwieriges. Ja, total. Und ich glaube auch, dass das in ganz vielen Situationen den Leuten gar nicht klar ist. Also ein klassisches Beispiel, das ich immer bringe, so im Rahmen unserer Einsätze, ist, die Leute können sich ihr Glas Wasser selbst holen. Das muss nicht ich für die tun, sondern meine Aufgabe ist vielmehr zu gucken, dass sie das hinkriegen. Und ich glaube aber, dass man in so einer Situation das gar nicht differenzieren kann. Man glaubt wirklich, und ich bin mir sicher, dass man wirklich der festen Überzeugung ist, dass man für den anderen handelt, aber eigentlich tue ich es für mich. in einer gewissen Weise, aber das merke ich gar nicht. Und deswegen würde ich da auch niemals was Böses unterstellen, weil man das, glaube ich, einfach nicht klar hat, wenn man sich nicht damit mal beschäftigt hat irgendwie.
Definitiv, definitiv, das unterschreibe ich dir so sofort. Ne? Und man muss ja auch sagen, es kommt ja auch noch aus der Geschichte. Wenn man so mal ein bisschen schaut, und ich kann mich erinnern, als kleiner Junge, da ist mal von einer Lehrerin der Mann gestorben, ja? Und da hieß es sofort, da dürft ihr bloß nichts sagen. Ne? Und es ist einfach auch so, wenn man das dann mitbekommt oder aus dem Bekanntenkreis da von der Person X ist der Ehegatte gestorben, dann probiert man, wenn man die sieht, das Thema einfach zu vermeiden, was ja für die ein total wichtiges Thema ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und jeder fasst die mit Watte an und komm, ich hilf dir mit dem Schuh anziehen und so weiter. Ja. Aber das ist was uns halt
absolut
gut tut, ja, nicht drüber zu sprechen, weil wir ja nicht wissen, was sollen wir denn da sagen?
Genau, wir sind unbeholfen. Wir können in der Situation, im Zweifel wissen wir nicht, was wir sagen sollen. Und das führt aber dann, glaube ich, finde ich ein schönes Beispiel, das du machst, führt, glaube ich, ganz oft dazu, dass man so ganz weirde Versuche unternimmt, bloß nicht auch nur in die Ansatzweise, in die Nähe dieses Themas zu kommen. Wobei es, glaube ich, häufiger, und wenn wir das irgendwann schaffen, wäre ich super dankbar, häufig einfach viel, viel besser wäre, man würde drüber sprechen.
Genau.
Und man wird vielleicht auch transparent machen und sagen, Heiko, ich weiß irgendwie, du hast gerade jemanden verloren, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, ich bin mit der Situation überfordert. Ich glaube, das alleine schon, diese Transparenz herzustellen, wird es uns beiden wesentlich leichter machen, als wenn ich immer versuche, drumherum zu schippern und du das aber ja merken würdest. Also ja, du merkst es ja auch als Angehöriger, es ist ja nicht so, dass das an dir vorbeigeht.
Ja, und man muss einfach auch lernen, also so, das ist mir in meiner Tätigkeit immer wieder schwer gefallen, als Bestatter auch zu lernen, mal nichts zu sagen.
Ja.
Und ich kann mich daran erinnern, mal als bei einem Fall, das war aber als Präparator, wo mich eine Mutter gefragt hatte, warum. Mhm. Und ich ihr sagen musste, ich kann Ihnen das nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Und das ist schon was schwierig ist. Weil man ja immer das Bedürfnis hat, man sieht, es geht jemand schlecht, dem was Gutes zu tun. Oder dem auch was Gutes zu sagen, einen Ratschlag oder auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, komm, das schaffen wir. Und das einfach auch mal so sein zu lassen, wie es ist und einfach sagen, nee, man kann nichts machen. Man muss jetzt dadurch und man muss begreifen, das ist schwierig.
Ja.
Und das war auch eine der Sachen, die für mich in dieser Tätigkeit mit als am schwersten war, so einfach mal nichts zu sagen oder einfach stehen zu lassen, zu merken, nee, ich kann jetzt nichts tun,
ja,
außer da sein und vielleicht auch meine Hand auf eine Schulter legen, aber mehr geht nicht.
Ja. Ja. Und das ist frustrierend, glaube ich, an ganz vielen Stellen, weil man würde nichts lieber tun, als dem Menschen, glaube ich, irgendwas Gutes tun, dass das Leid aufhört. Ja. Aber es geht einfach tatsächlich nicht. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen in deine Tätigkeit als Präparator reinspringen. Hat das was verändert in der Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, dass du jeden Tag mit toten Menschen zu tun hast, quasi die letzte Untersuchung unterstützt, die noch mal gemacht wird bei den Menschen?
Es ist interessant, das ist eine Frage, die ich sehr häufig
gestellt werde.
Und wenn ich ehrlich bin, nein. Mhm. Also es ist dann, wenn bei mir selber oder irgendwie mein Umfeld was passiert, und jetzt auch nicht, es muss nicht der Tod sein, wo ich immer wieder daran erinnert werde, dass man ja eigentlich jeden Tag so leben soll, als wäre es der Letzte. Das geht aber nicht. Mhm. Ja, man probiert bei manchen Sachen bewusster zu leben. Das funktioniert aber auch nur minimalst. Was aber ist, dass der Tod natürlich für mich in höheren Stellen, also der ist bei mir näher wie bei anderen. Also ich weiß, man kann zum Zahnarzt gehen und im dümmsten Fall kommt man da halt nie mehr raus, weil man halt eine allergische Reaktion auf das Narkosemittel hat oder eine Blinddarmentzündung, was ja heute ein Routineeingriff ist, das spielt bei mir eine ganz andere Rolle. Oder ich weiß auch, wo meine Tochter auf die Welt kam, die dann da lag und ich auf einmal schlagartig Sachen im Kopf hatte, warum die jetzt weint und was das sein könnte. Wo ich dann gemerkt hatte, nee, hey, war ganz cool bleiben. Ja, ja, ja. Und da merke ich, das ist so das Einzige, was mich prägt. Aber hinzugehen, zu sagen, hey, ich lebe bewusster und ich genieße den Moment, als wäre es morgen vorbei oder das nicht. Ja. Ich habe genauso meine Sorgen und denke genauso über Sachen nach, die eigentlich, ja, wo die Zeit eigentlich viel zu schade ist. Ja.
Das ist so ein bisschen so eine romantisch verklärte Vorstellung aus Filmen auch, oder? Dass jetzt derjenige, der jeden Tag damit zu tun hat, ganz anders hier rausgeht und völlig beseelt und alles genießt, was draußen passiert. Das ist ja, also das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen.
Nee, definitiv nicht. Und was es schon ist, was mir irgendwann mit dem Alter gekommen ist, noch mit den Berufsjahren, es ist natürlich schon so, dass ich sagen würde, ich gehe jeden Morgen in eine andere Welt rein. Mhm. Ja, in eine Welt, die der Normale so nicht kennt. Mhm. Klar, die Leute, mit denen ich hier arbeite, wir kennen diese Welt. Und wo man merkt, naja, es kann einfach auch doof laufen. Ne? Ja. Und wenn man das aber auch so sieht und sagt, ich bin in dieser Welt und in dieser Welt ist halt der Tod und auch Leid, ja, ja, spielt eine größere Rolle, probiere ich halt, wenn ich aus dieser Welt rauskomme, das auch von mir wirklich fernzuhalten. Mhm. Ja? Also ich würde mir keine Tatorte anschauen. Ich schaue mir
also die Fernsehserie meinst du jetzt?
Auf keinen Fall.
Ach da, krass, okay.
Nee, das ist absolut nicht meins. Also ich möchte in meiner Freizeit wirklich mit Tod und Dings nichts zu tun haben.
Ja.
Da geht es mir um schöne Sachen. Ja. Da bin ich lieber im Garten und pflanze ein Blümchen oder züchte Bienen. Aber da probiere ich das fernzuhalten. Auch gewisse Überschriften von Medien. Mhm. Ja. Zum Beispiel, der kleine Johannes hat in den Bergen nach seiner Mutter gerufen. Also das halte ich von mir fern.
Ja. Ja.
Und da probiere ich die Welt auch so mir zu machen, dass es passt. Ja. Mhm. Und jetzt nicht, dass ich denke, oh, der Tod, der kommt so nah, dass ich gar nicht darüber sprechen kann, sondern nee, das sind 8,5 Stunden jeden Tag. Und außerhalb der 8,5 Stunden, da muss halt was anderes, da muss ein bisschen was Lebendiges da sein. Obwohl das hier bei uns auch lebendig ist, so ist es nicht, ja.
Vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen einen Einblick geben, weil ich kann das auch ganz ehrlich zugeben, das ist auch eine Frage, mit der ich hierher gekommen bin. Wie ist das hier? Wird hier nur das Nötigste gesprochen? Und das kann ich mir zum Beispiel dann natürlich auch nicht vorstellen. Das ist ein Arbeitsplatz, wie viele andere in ihren Arbeitsplatz gehen, wo man wahrscheinlich auch mal einen Scherz macht, wo es auch mal lustig zugehen darf.
Also selbstverständlich, wir sind ja alles Menschen, die ja auch ein Stück weit das Alltägliche haben, und das Alltägliche ist, die Kinder wollen morgens nicht in die Schule. Genauso kann man auch mal schmunzeln über was. Man schaut halt natürlich schon, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man einen gewissen Respekt bei der Arbeit hat, dass man da auch eine gewisse Haltung hat und auch nicht zu locker ist. Also man unterhält sich normal, aber man würde niemals einen Witz machen, der jetzt nicht angebracht ist.
Ja. Ja.
Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, das ist ein Mensch, der jetzt bei uns ist, der einem anderen Mensch wichtig war oder anderen Menschen wichtig war und dem, was Schlimmes passiert ist. Oder halt, der gestorben ist. Ja. Und damit fährt man eigentlich ganz gut, wenn man das so hat. Ja. Aber klar, wir haben auch unsere Probleme, positive Sachen wie negative, und die werden natürlich auch im Team.
Du sprichst ja auch mit Kolleginnen und
Kollegen. Genau, und man verbringt ja auch viel Zeit mit seinen Kollegen. Ja.
Das ist ein Drittel des Tages. Ne?
Ja,
das
und ich habe mit allen meinen Arbeitskollegen ein super Verhältnis, wo man auch wirklich viel spricht, auch mal sich mal privat trifft, und das muss auch sein. Wenn das nicht funktioniert bei so einer Arbeit, dann macht man die Arbeit nicht lange.
Ja,
also das Team ist eine ganz große Rolle. Ja.
Aber auch eine interessante Komponente, weil du gerade gesagt hast, eigentlich lässt du die Arbeit hier, also du gehst hier aus der Tür raus und die Tür fällt zu und dann ist die Arbeit eben auch da und du willst im Privaten damit nichts zu tun haben. Das funktioniert aber dann trotzdem, dass du dich mit Kolleginnen und Kollegen auf ein Feierabendbier triffst oder noch eine Runde laufen gehst oder weiß der Teufel was, weil das alle gleichermaßen handhaben dann wahrscheinlich, oder?
Also wie die anderen das handhaben, ich gehe davon aus, dass sie das ähnlich handhaben.
Ja.
Und wir probieren dann auch wirklich, wenn man sich privat trifft, ja, dass die Arbeit ist. Ja. Natürlich kommt man immer wieder mal auf einen Punkt, aber dann geht es eher mal, hast du das schon gehört?
Ja, okay.
Das ist nur ganz normale menschliche. Aber ich würde mal behaupten, so doof wie sich das anhört, dass ein Automechaniker, wenn er mit seinem Kollegen ein Bier oder ein Wasser trinken geht abends, die unterhalten sich auch nicht über die Einstellung vom Zylinderkopf, ja, sondern
ja,
da spielen einfach andere Sachen eine Rolle. Ja.
Es
gibt natürlich ganz klar auch Fälle, die mehr beschäftigen. Ja. Oder wo man mehr mal drüber spricht, weil einfach es was anderes ist oder eine besondere Abartigkeit hinten dran steckt. Ja. Ja. Aber man muss das raushalten. Ne? Und das wäre ja schlimm, wenn wir nur darüber reden würden. Ne?
Ja, und trotzdem, und das finde ich jetzt auch, was du gesagt hast, finde ich, muss man sich auch nochmal bewusst machen, dass das, was du hier machst als Präparator, dass das ein Beruf ist. Und da finde ich den Vergleich zum Automechaniker gut, der auch auf seine Weise dem Beruf nachgeht. Oder wir haben im Vorgespräch gerade ja auch schon ganz kurz drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, boah, ich verstehe das total, dass du da nicht privat permanent drüber erzählen musst, möchtest, weil das mir auch so geht. Ich möchte auch über, ich moderiere ja viel auf Bühnen und für mich ist das auch ein Job und ich mag nicht permanent darüber erzählen, wie cool das ist, auf einer Bühne zu stehen und wie ich da hinkomme und wie die Vorbereitung aussieht, weil das mich natürlich, genau wie es dich auch reinversetzt, immer wieder in die Arbeit versetzt, von der ich aber eigentlich vielleicht gerade nichts hören will, auch wenn ich, es tut mir leid für dich, den schönsten Job der Welt habe. Aber auch deswegen möchte ich trotzdem nicht permanent mit dem auseinandergesetzt sein. Ne? Also.
Ja, das ist natürlich ein Thema. Erstmal muss man eins sagen, dass es gibt natürlich Berufsgruppen, die nochmal sehr speziell sind. Und ich würde mal behaupten, die Wahrscheinlichkeit, dass man abends bei einem Bier im medizinischen Sektionspräparationsassistent oder medizinischen Präparator kennenlernt, die ist sehr gering.
Ja, absolut, ganz klar.
Und es sind natürlich auch Themen, die hochinteressant sind. Wenn man schaut, über was es abends in unserem Fernsehprogramm geht, ist es der Tod.
Ja, muss nur True Crime Podcasts die anhören, ne?
Also. Und das heißt, da hat jeder was. Also mich zum Beispiel interessiert unheimlich die JVA. Ja? Und wenn ich da abends jemanden kennenlernen würde, den würde ich auch löchern. Mhm. Also ich kann das schon gut nachvollziehen, aber es ist erstmal so, der Tod produziert man oft mal auf sich selber und auf eine eigene Geschichte. Und das ist mir wirklich oft aufgefallen, wenn man dann darüber spricht, dass die Leute nachdenklich werden. Ja? Und was auch ein ganz großer Punkt ist, ich möchte es auch meiner Partnerin nicht immer zumuten, meiner Frau. Ja, jedes Mal, wenn wir wo sind, hört sie die gleichen Fragen.
Ja.
Und in der Regel sind es ja dann auch die gleichen Geschichten, die sich wiederholen. Ne?
Ja.
Und ich probiere das wirklich im Privaten fernzuhalten. Ne? Und vor allem muss man auch sagen, wenn man dann jemanden kennenlernt, der so einen Beruf macht, und je nachdem, wo man ist, die Ohren werden groß. Mhm. Und man kann den ganzen Abend unterhalten damit. Dann sind da 20 Leute, die eigentlich zum Geburtstag feiern da sind. Und sie unterhalten sich mit mir über den Tod und alle hören gespannt zu.
Ja. Was ich total zugestehe, ist natürlich, da bin ich auch ganz bei dir, es gibt Berufe, die sind interessanter als andere, weil man einfach weniger davon hört. Und dann ist, glaube ich, auch wieder egal, spricht man mit einem Moderator, was man so nicht so häufig trifft, oder spricht man mit einem Präparator, was man wahrscheinlich noch viel seltener trifft. Und natürlich hat das dann einen gewissen Reiz.
Und vor allem, was man auch nicht kennt.
Ne? Genau, also ganz genau.
Der Präparator kennt man nicht. Der Präparator ist eigentlich in den Fernsehsendungen nicht präsent.
Ja? Ja.
Und da ist es der Rechtsmediziner, der da an den Fundort fährt, der dann sagt, naja, der Tod ist zwischen 8:01 und 8:02 eingetreten und das war's. Und dann ist erstmal die Frage, ja, was macht denn der Präparator? Und so geht es dann los, ja, das in einem. Und dann fängt man, das habe ich ja noch nie gehört und so weiter. Und das ist halt eine Berufsgruppe, die speziell ist.
Ja.
Also ich würde behaupten, das ist der Rechtsmediziner, weil der einfach präsenter ist in den Köpfen. Wenn einer, ich mich in der Runde vorstelle, hallo, ich bin der Heiko, ich bin Präparator, der können die Leute sich erstmal nichts darunter vorstellen. Dann ist es sicherlich der Kriminalbeamte, der Feuerwehrmann im Rettungsdienst und der JVA-Vollzugsangestellte.
Ja, das stimmt schon.
Und das sind so diese Berufsgruppen. Ja. Und das sind ja alles Sachen, wo nicht alltäglich sind. Ja. Und ganz viele der Sachen, das tut ja auch unser alltägliches Leben mit. Also wenn wir schauen, die ganzen Freizeitaktivitäten, was viele machen, abends am Fernseher hocken, um was geht es denn bei diesen ganzen Sachen? Es geht um den Kriminalbeamten, geht meistens um eine Leiche. Ja. Dann ist Liebe und Sex immer noch ein Thema.
Ja. Ja.
Aber das sind so das, auf was es immer wieder kommt und das, seit ich denken kann, ja.
Oder
seitdem ich darüber nachdenke, ja, ist das so das, was interessant ist. Ja.
Wenn du dann deine Arbeit machst als Präparator und an einem Leichnam arbeitest, sprichst du mit denen? Wie behandelt ihr die?
Also sprechen tun wir nicht mit dem Verstorbenen. Ne? Also ja, es ist, also wir sprechen untereinander.
Ja.
Ne? Also es ist erstmal so, dass der Verstorbene kommt, einfach mal kurz die Handlungsweise, der wird vom Bestatter hierher gebracht. Mhm. Ja? Dann gibt es irgendwann einen richterlichen Beschluss, ja? Dass der Verstorbene zur Obduktion drankommt. Das wird über die Staatsanwaltschaft gemacht. Ja? Die Staatsanwaltschaft macht das dann über einen Ermittlungsrichter. Und dann machen wir hier einen Termin aus zur Obduktion und dann kommt der Verstorbene, der wird dann aus der Kühlung oder vom Bestatter dann an uns übergeben. Und Dann wird der gewogen und die Körperlänge. Dann werden schon mal die ersten Fotos gemacht, so wie der Verstorbene zu uns kam, ja, ob er jetzt medizinische Maßnahmen hat, ob er noch bekleidet war oder nicht. Und dann kommt zeitnah oder zeitgleich der Arzt mit dazu. Mhm. Ja, der Arzt diktiert dann das, was er sieht, von außen auf einen Band. Ja. Und wenn er mit der äußeren Besichtigung fertig ist, dann kommt die innere Besichtigung und dann komme quasi ich mit ins Spiel. Ja. Und dann beginnen wir mit der Obduktion. Ja. Beziehungsweise die Obduktion beginnt ja schon auch mit der äußeren Besichtigung. Ja, klar. Und dann unterhalten wir uns selbstverständlich über den Fall. Mhm. Ja, oder da müssen wir noch eine Fotodokumentation machen. Dann gibt es auch Sachen, dass er sagt, zum Beispiel, er würde gern den Hals, die Halsweichteile dargestellt haben. Das ist eine andere Herangehensweise, wie man den Hals nicht in Blutleere darstellen muss. Und dann unterhalten wir uns ganz normal über den Fall.
Aber tatsächlich, so wie du es gesagt hast, nicht so, wie man das möglicherweise, wie ich das aus dem Rettungsdienst noch kenne, wo man oder auch von Bestattern das schon oft erlebt habe, die ja dann, finde ich eigentlich auch einen irgendwie ja schönen Moment, ne? Du weißt, die Person ist tot und trotzdem erklären die Bestatter, Herr so und so, wir nehmen sie jetzt mit, wir legen sie jetzt um. Also das habe ich tatsächlich ganz oft erlebt, dass die mit den Menschen sprechen, wo ich glaube, dass das auch für die Angehörigen nochmal was macht, dass man die einfach wirklich so behandelt, aber das macht ihr tatsächlich nicht so. Ihr unterhaltet euch untereinander, aber nicht mehr mit den
Verstorbenen. Rein sachlich halt, ja, über den Fall.
Klar.
Und es gibt ja dann auch Fälle, wo dann die Ermittlungsbehörde, also die Polizei dabei ist, entweder die Verkehrspolizei oder die Kriminalpolizei, und dann wird sich über den Fall unterhalten. Ja. Ja. Da wird auch nochmal kurz dargestellt, was war. Also man kriegt immer schon mal vorab einen Sachverhalt und auch verschiedene Dokumente, unter anderem eine Bildmappe von der Örtlichkeit, und dann bleibt es darüber, geht es rein darüber.
Eine Frage, über die haben wir auch im Vorgespräch gerade schon gesprochen, Heiko, das hast du auch gesagt, ist so eine der häufigsten, die dir gestellt wird, und genau aus dem Grund habe ich sie auch mitgebracht. Kannst du, also gar nicht wegen der Frage, sondern deswegen, wegen dem, worüber ich gleich dann noch mit dir sprechen möchte, gerne, kannst du sagen, was das Schlimmste war, was du jemals erlebt hast?
Also schlimm ist immer relativ. Sagen wir mal so, eine der Fälle, die mich mit am meisten geprägt hat, war, wo ein Fall relativ nah kam. Und da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Und das war an einem Freitag. Und ich hatte damals mit einem befreundeten Polizeibeamten telefoniert, der im Büro war. Und der meinte, ja, die Kollegen sind gerade los, da ist mehrere Leichen aufgefunden worden auf einem Fahrradweg. Und das habe ich so zur Kenntnis genommen, mir dann auch noch gar nichts groß dabei gedacht. Und mein damaliger Chef und Freund kam dann runter und sagte, ja, wir fahren unterwegs zum Leichenfundort, ob ich mitfahren möchte. Und da bin ich mit zu dem Leichenfundort gefahren. Und das war eigentlich ein tragischer Fall. Das war also schlussendlich ein Vater, der morgens mit seinen zwei Kindern losgefahren ist und hat dann die Kinder eine Brücke runtergeworfen und ist dann selber hinterhergesprungen. Ja. Und da sind wir dann, wie gesagt, hin, und Polizei war vor Ort, und dann war erstmal die Frage, Obduktionstermin relativ zügig. War das jetzt so, dass die gemeinsam gesprungen sind? Gab es da vielleicht auch noch jemand Viertes mit dabei? Und dann sind wir relativ schnell ins Institut gefahren, die Verstorbenen sind hinterher. Und dann kam aber ein Anruf, dass sich die Kindesmutter oder die Mutter der Kinder nochmal verabschieden möchte vor den Obduktionen. Und das hat mir ihr zugesprochen. Die Mutter war aber auch natürlich absolut nachvollziehbar, in einem Ausnahmezustand. Und das weiß ich noch genau, dass ich dann quasi in dem einen Saal waren sie drin, und dann hieß es ja, wer geht mit von uns? Und dann wurde ich gefragt, ob ich das mache, einfach weil ich da auch schon vorher immer wieder auch als Tätigkeit mit Bestatter, mit Angehörigen zu tun hatte. Und da war da die Kriminalpolizei dabei, dann ein Arzt und die Kindesmutter, und das war furchtbar. Also es kam einfach näher, so diese Profession, erstmal diese Tatsache, dass da zwei junge Menschen ums Leben gekommen sind. Ja. Dann das Gesicht, die Mutter, wo man vor Augen hat, wo man die Emotion anmerkt. Ich werde auch nie vergessen, wie die geschrien hat. Ja. Und dann auch die Obduktion macht.
Ja.
Und anschließend, wir haben dann die Obduktion gemacht und anschließend kam dann noch ein Anruf von einem Bestatter, dass die Mutter gerne die Kinder anziehen möchte, ob ich das mit der machen würde. Und das habe ich dann auch getan. Mhm. Das war schon ein Fall, der sehr nahe kam, weil dieser professionelle Abstand, der war nicht mehr gegeben. Ja. Ich hatte ein Bild auf einmal zu den Kindern, eine Mutter, die trauert.
Ja.
Dann die Tatsache selber, die Kinder, der ganze Fall war schlimm und furchtbar, wo man sich natürlich ein Stück weit auch distanzieren kann. Aber in dem Fall ist es mir sehr, sehr nahe gekommen.
Ja.
Weil ich so ein Gesicht noch dazu hatte.
Ja.
Und das, so diese ganzen Schritte sind wir halt gemeinsam gegangen und das weiß ich noch ganz genau. Und dann, ich hatte mit der Mutter über Stunden die zwei Kinder angezogen und ja.
Ich habe mit so einer Antwort nicht, also ich hätte jetzt gar nicht sagen können, das ist so ein Case, den du beschreibst, aber ich hatte so ein bisschen mit so einer Antwort gerechnet, weil ich das ganz spannend finde, was die Definition von schlimm betrifft. Weil ich wette, wenn du das jetzt irgendwo draußen erzählst, wenn dich jemand fragt, was war dein schlimmster Fall, ist das nicht das, was erwartbar wäre, sondern da stellt man sich wahrscheinlich am ehesten eine Bahnleiche vor, weil das sieht schlimm aus. So, da haben wir, glaube ich, alle Vorstellungen, wie das möglicherweise aussieht. Und das finde ich nämlich eine ganz, ganz interessante Sache, dass schlimm immer absolut im Auge des Betrachters oder der Betrachterin liegt. Und jetzt, wo du das gerade erzählt hast, kam mir auch sofort wieder einer unserer Einsätze in den Kopf, wo wir über mehrere Tage mit einem Kollegen, ich und ein Kollege, immer wieder bei der gleichen Familie waren, was normalerweise gar nicht in unseren Zuständigkeitsbereich fällt, war aber einfach in dem Fall so. Und das macht tatsächlich was, weil du plötzlich viel, viel dichter dran bist. Und da würde ich auch sagen, manchmal dichter, als es vielleicht gut wäre. Und das finde ich aber eine interessante Antwort auf die Frage, was ist das Schlimmste? Weil es ist gar nicht das, wo besonders viel Blut im Spiel war oder besonders viel Brutalität oder was besonders Absurdes, sondern genau sowas, wo so Grenzen aufgeweicht werden. Und ich glaube, das ist was, was gar nicht so leicht ist, sich vorzustellen, dass es eben genau solche Themen sind, die dann viel schwerer sind als wirklich schlimme Gewaltverbrechen, die auch schlimm sind auf ihre Weise, aber eben mit einer beruflichen Distanz einfach gut da bleiben können auch.
Ja, es ist natürlich auch so, dass also das ist das, was ich so für mich, wie du sagtest, eine Bahnleiche stellen sich vor oder ganz häufig höre ich, dass die Leute sagen, oh, eine Wasserleiche, das muss doch schlimm sein. Ich würde behaupten, dass man sich an Anblicke gewöhnen kann tatsächlich.
Ja.
Es ist aber so natürlich, dass bei mir die Sachen, die meiner Lebensgeschichte nahe kommen, mich anders beschäftigen, wie Sachen, die weiter weg sind. Also ich habe keinen Traktor, deshalb wird irgendwie, wenn einer vom Traktor fliegt, ist das für mich näher weg, wie wenn ich jetzt eine Fahrradtour mache und mit meinen Kindern und dann auch selber ein Kind habe und übersehen worden ist und ein PKW draufgefahren ist. Das beschäftigt mich mehr, weil es meiner Lebensgeschichte nahe kommt.
Meine letzte Frage, ich glaube, die ist an dich natürlich ein bisschen schwierig zu stellen, weil du dich schon so unglaublich lange mit dem Thema Tod beschäftigst und eigentlich seit Beginn deines Berufslebens ja irgendwie. Hast du einen anderen Blick auf Tod?
Ich würde jetzt sagen, nee. Also er ist bei mir präsenter, wie ich schon erwähnt habe. Und mir ist auch klar, dass er näher ist oder dass er schneller kommen kann. Aber sonst nicht, ne.
Hast du Angst davor?
Ja. Also wenn ich ganz ehrlich bin, selbstverständlich. Ja. Ich werde es auch relativ häufig gefragt, aber das ist was, mit dem ich mich nicht so auseinandersetze.
Ja.
Also mit meinem eigenen Tod oder der Tod der Menschen, die mir wichtig sind, das schiebe ich schön weit weg von mir.
Total menschlich, total nachvollziehbar.
Und die Vorstellung, dass das kommt, das ist furchtbar.
Ja.
Die macht mir Angst und ich habe auch keine Ahnung, ob danach was kommt oder nicht. Und ja, das ist eine ehrliche Antwort darauf.
Ja, das ist eine total ehrliche Antwort. Vielen Dank dafür, ja.
Und ja, aber das ist das, was ich so sagen kann. Ne?
Ja. Vielen, vielen Dank, Heiko, dass ich heute hier sein durfte, dass du uns heute mal so ein bisschen deine Perspektive auch geteilt hast auf das Thema Tod, auf das, was auch passiert, nachdem Kriseninterventionen weg sind, dem möglicherweise Menschen beschlagnahmt werden. Also vielen Dank dafür und für die ganzen Einsichten, Einblicke, die du geteilt hast.
Sehr gerne, ja.
Das war's für heute von Und plötzlich Krise. Ganz herzlichen Dank, dass ihr hier reinhört. In der heutigen Folge habe ich erstmals einen Blick in die Rechtsmedizin geworfen und mich dadurch unter anderem gefragt, wie es eigentlich nach unseren Einsätzen in der Krisenintervention häufig weitergeht. Ich kann euch an dieser Stelle schon einmal ankündigen, dass das nicht die letzte Folge gewesen sein wird, in der ich mich mit genau diesem Thema beschäftige. Heiko hat mich eingeladen, ihm einmal bei seiner Arbeit über die Schulter zu schauen, um noch besser zu verstehen, wie er arbeitet und wie er und seine Kolleginnen und Kollegen versuchen, dem Tod auf die Spur zu kommen. Dieses Angebot habe ich gerne angenommen und werde in einer weiteren Folge sicher von meinen Erfahrungen und den Schnittmengen zu meiner Arbeit in der Krisenintervention und der Krisenbegleitung sprechen. Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt also unbedingt dran und folgt diesem Podcast und plötzlich Krise natürlich gerne auch bei Insta, dann verpasst ihr nämlich keine News. Alle Links, die findet ihr wie immer in den Shownotes und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Bis dahin, macht's gut.